Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport, vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los! In der Sommerpause wird bekanntermaßen geschwitzt für die Saison und wir haben das für uns auch einfach mal genauso durchgezogen. Bei 35 Grad sage ich erstmal, hi Robert, grüß dich.
Stacki, ja, wie ist die Lage? Ich sitze hier im abgedunkelten Raum. Es ist sonst kaum auszuhalten.
Ja, das stimmt. Also schwitzen im Sommer für die kommende Saison machen wir in diesem Fall mit einem Transfer-Update aus der BBL. Es prasseln ja täglich frische Verpflichtungen rein und wir nehmen heute gleich zwei Folgen für euch auf. Könnt ihr euch drüber freuen, die beide in dieser Woche erscheinen werden. Also könnt ihr euch drauf freuen und wir haben uns dazu entschieden, das nicht irgendwie chronologisch zu machen, erst die besten Teams und dann später die Teams, die weiter unten gelandet sind in der vergangenen Saison oder so. Robert hat alle Mannschaften in einen Würfelbecher gesteckt und hat sie ausgespuckt und deswegen haben wir jetzt 9 Mannschaften natürlich im ersten Transfer-Update, 9 Mannschaften später in der Woche im zweiten Transfer-Update. Robert, was sagst du bisher zum Transfersommer? Wie gefällt er dir denn?
Ja, ich finde, der Transfersommer, er läuft so ein bisschen, jetzt ist gerade wie so ein Tief. Es war so die letzten Wochen ganz viel, wo die deutschen Spots eben besetzt wurden bei den Teams. Das ist ja üblich, dass man erstmal schaut, die nationale Rotation zu stärken. Und jetzt sieht man langsam, manche Teams sind schon sehr weit, andere warten noch ein bisschen ab. Klar, die NBA Summer League war jetzt erst in Las Vegas. Da gibt's jetzt schon die ersten Spieler, die da verpflichtet wurden. Ich glaube, dass wir jetzt Mitte, Ende Juli bis Mitte August dort die meisten Verpflichtungen sehen werden, dass bis Mitte August dann so der Kern eigentlich aller BBL-Teams stehen dürfte.
Ja, ich finde es mega interessant. Auch deine Rob-Drops haben ja ab und zu mal wieder gezogen. Aber natürlich hast du noch einen anderen Fulltime-Job. Ansonsten würden wir da, glaube ich, sogar noch mehr sehen von dir. Es passiert ja sehr viel, gerade bei den BBL-Mannschaften ist ja das Kommen und Gehen auch groß. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ich würde sagen, wir beleuchten das einfach mal im Detail und sprechen auch drüber, was das für die kommende Saison bedeuten könnte eigentlich, solche Wechsel. Und wir steigen ein mit Alba Berlin, der deutsche Meister. Robert, was gibt's da bisher zu vermelden und wie interpretierst du das Ganze?
Ja, zu vermelden gibt's erstmal bei Alba Berlin relativ wenig, weil man wusste ja schon quasi nach dem Gewinn der Meisterschaft, dass der Großteil des Kaders eben noch Vertrag hat für das kommende Jahr oder die kommenden Jahre. Jetzt hat man mit Oscar da Silva einen Abgang vermeldet. Das war zu erwarten per Ausstiegsklausel zum FC Barcelona, der dort im Übrigen auch vermutlich gleich eine relativ große Rolle bekommen wird, weil Nikola Mirotic sich schwer verletzt hat, 6 Monate ausfüllen wird.
Achillessehnenriss, glaube ich, ne?
Ja, richtig. Und da wird Oscar da Silva jetzt gleich in der Verantwortung stehen, auf der Position 4. Ja, und demgegenüber stehen bisher 2 sehr, sehr interessante Neuzugänge. Ein Italiener, Gabriele Procida, ein junger Mann aus Bologna, den man verpflichtet hat, und ein Slowene, Sigar Samar von Fuenlabrada aus Spanien geholt, für die Guard-Position. Also hier gleich wieder beide mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Man sieht, Alba geht den Weg der jungen Spieler, die man kontinuierlich weiterentwickelt, einfach weiter und setzt auf das gute Scouting von Ima Ojeda.
Ja, Samar bis 2026, Procida bis 2025, mal vorerst unter Vertrag genommen. Die Mannschaft ist deutscher Meister geworden, die Mannschaft ist deutscher Pokalsieger geworden und die Mannschaft bleibt quasi 1:1 zusammen. Klar, da Silva, dadurch fehlt dir ein sehr guter Ergänzungsspieler, der ein ganz besonderes Skillset mitgebracht hat. Aber ansonsten ist das doch genau das, was Alba möchte. Langfristig Mannschaften bauen, langfristig Mannschaften zusammenwachsen lassen, um dann auch Abgänge wie beispielsweise den von Oscar da Silva auch abfangen zu können. Es spielt doch alles genau in dieses Alba-Konzept rein, oder?
Das spielt in dieses langfristig ausgelegte Konzept, die Spieler weiterzuentwickeln. Und ich glaube, davon wird Alba auch profitieren, vor allem jetzt zum Beginn der Saison. Wenn sich andere Teams noch finden müssen, kann Alba eben auf diesen eingespielten Kern dem Europass ein erheblicher Vorteil werden kann, weil die Teams in Europa, die vermeintlich großen Namen, aber auch die Newcomer, Bologna, Partizan Belgrad, die verpflichten wie die wahnsinnigen Spieler, große Namen, teure Verpflichtungen, aber die werden sich erst finden müssen und da kann Alba natürlich mit dem Faustpfand der Kontinuität dagegenhalten.
Ja, ganz im Gegensatz zur vergangenen Saison, wo es ja bei Alba auch zu Beginn geruckelt hat, wo die komplette Big-Man-Riege ausgefallen ist, wo ein neuer Coach da war, der zwar noch die Idee von Aito fortgeführt hat, trotzdem aber auch eine eigene noch mit einfließen lassen musste. Also das ist jetzt alles erstmal beiseite gelegt. Man hat einen Mannschaftskern und ich finde, Mannschaftskern trifft es schon nicht mal richtig, sondern man hat eigentlich eine komplette Mannschaft, die jetzt noch mit wenigen, an wenigen kleinen Stellen nochmal versucht wurde zu verstärken, auch perspektivisch zu verstärken und damit dann auch ja einfach eine gute Basis, eine gute Grundlage, wie du schon sagst, in Richtung Euroleague auch vielleicht noch mehr Erfolge zu feiern, aber natürlich auch im nationalen Wettbewerb das Ganze weiterhin durchzuziehen. Also der deutsche Meister ist, glaube ich, wirklich nach wie vor ein Schreckensszenario für viele Mannschaften, eigentlich für die allermeisten. Wird sich mal zeigen müssen, ob da irgendjemand ein Mittel findet, Alba dann zu schlagen. Alba ist deutscher Meister, ich habe es gerade gesagt, frisch in dieser Liga sind die Rostock Seawolves. Robert, interessanter, super interessanter Standort. Wir hatten da ja schon mit Coach Chris Held nach der vergangenen Spielzeit telefoniert, mal nachgefragt, wie es da eigentlich gerade so läuft in Rostock. Was würdest du denn sagen, nach den Verpflichtungen, die sie jetzt getätigt haben? Wie läuft es denn da bei den Rostock Seawolves?
Ich glaube, es läuft für ihr Ansinnen bislang ganz gut. Wenn wir einen Blick auf den Kader werfen, zeigt sich aber ein Bild, das noch lange nicht fertig gezeichnet ist. Die Rostocker haben jetzt erstmal geschaut, einen Teil ihrer Aufstiegsmannschaft zusammenzuhalten und bisher einen einzigen Spieler nur verpflichtet, der quasi neu zur Mannschaft steht, mit Jaquan Lewis, ein Mann, der schon aus der Basketball-Champions-League-Erfahrung sammeln konnte. Der soll der neue Point Guard sein. Und dann wird es jetzt einfach darauf ankommen, wen holen die noch für die weiteren Importpositionen, weil da sind auf jeden Fall noch 3 Spots mindestens offen.
Ja, wir hatten das ja letztes Jahr schon, diese Diskussion, damals mit Matthias Lautenschläger, mit dem Geschäftsführer von den MLP Academics Heidelberg, die damals neu in der Liga waren, der gesagt hat, du brauchst schon eine Breite und du möchtest natürlich auch so viel wie möglich von diesem Aufstiegskader mitnehmen, zum einen, um die Jungs zu belohnen, zum anderen, um dann ein ordentliches Mannschaftsgefüge zu haben, aber was du brauchst, sind die Top-Spieler, die die entscheidenden Situationen dann richtig einschätzen und am Schluss dir die wenigen Siege, die du dann mehr brauchst als der Gegner, dir dann auch holen. Die Heidelberger, fand ich, haben das ziemlich gut gemacht, mit Kyle Lowry beispielsweise, mit Brackett Chapman, da zwei echte Spitzenspieler geholt, die auch diese wichtigen Siege dann schlussendlich geholt haben. Siehst du da bei den Rostockern schon jemand, der in genau dieses Muster passen kann, oder glaubst du auch, dass die Rostocker da vielleicht eine etwas andere Linie fahren?
Ich glaube nicht, dass sie eine andere Linie fahren werden. Ich glaube, dass die Spieler aber noch nicht zwingend jetzt im Kader stehen. Jaquan Lewis als Point Guard, der wird sicherlich eine Schlüsselrolle haben. Importverpflichtung auf der Point Guard-Position ist immer für einen Aufsteiger eine ganz wichtige, entscheidende Schlüsselposition. Ansonsten, glaube ich, setzt sich der Kader aktuell mehr aus Rollenspielern zusammen. Wenn wir die Liste mal durchgehen, da sind die deutsche Riege, Sid Marantais, Till Gloger, Gabriel De Oliveira, Dennis Navrocki, neu verpflichtet aus Gießen, und Chris Carter. Das ist solide auf den deutschen Spots. Die hat man alle mitgenommen, beziehungsweise Navrocki jetzt verpflichtet. Genauso wie die beiden Imports, Jordan Rowland und Nigel Pearson. Das sind Spieler, denen man den Sprung eben zutraut, auch in der BBL Akzente zu setzen. Und jetzt muss eben, ja, weiterhin Qualität verpflichtet werden. Das sagt sich so einfach. Aber darum geht es vor allem eben bei Aufsteigern, sich erstmals, vor allem bei Rostock, erstmals einen BBL-Kader zu basteln, der dann auch in der Lage ist, die Klasse zu halten.
Ja, Jaquan Lewis ist ein Spieler, der gerne ins Pick-and-Roll geht, der in den vergangenen Spielzeiten auch immer ordentlich abgeliefert hat, mit immer zweistellig, also die letzten 4 Saisons, wo er als Profi gespielt hat, immer zweistellig gescored, Minimum, war dann natürlich auch nicht in den Ligen unterwegs, die jetzt da mit der BBL unbedingt kompatibel wären, aber alles in allem trotzdem einer, du hast es schon gesagt, mit FIBA Europe Cup und FIBA Champions League Erfahrung auf jeden Fall in denen er auch schon abgeliefert hat. Also das ist wirklich einer, der könnte den Rostockern helfen, auch mit seiner Sicherheit. Der ist im besten Alter, der ist 27. Also das könnte ein ganz gutes Match werden für die Rostock Seawolves. Ansonsten aber dort noch relativ offen. Da werden wir also weiterhin draufschauen müssen, was da in Rostock passiert. Eine Mannschaft, die hat mega überrascht vergangene Saison und das zu Recht. Der schlafende Riese ist wieder aufgewacht. Die Telekom Baskets Bonn. Robert, geile Saison letztes Jahr gespielt und so ein paar Spieler konnten sie ja auch behalten sogar von diesem Top-Jahr.
Ja, da ist das Typische wieder, erfolgreiche Mannschaft. Dort versucht man natürlich Kontinuität an den Tag zu legen und das ist den Bonnern auch gelungen. Eben mit Vertragsverlängerungen von Leon Kratzer, Tyson Ward hat sogar bis 2024 verlängert und auch Scharfschütze Jeremy Morgan ist noch nächste Saison an Bord bei Thomas Isalo. Carsten Tada, Mike Kessens hatte sowieso schon einen Vertrag. Also da auch hier hat man einen Kern, der ist zwar weitaus kleiner als der beispielsweise von Alba Berlin zusammengehalten und ganz punktuell verstärkt. Die Bonner sind mit klarem Plan in den Transfermarkt gegangen und haben jetzt eigentlich ihren kompletten Kader fertig.
Ja, wir können mal drauf gucken. Abgänge natürlich der namhafteste Abgang, definitiv PJC, den es aus der BBL nach Frankreich zieht, wie übrigens extrem viele in dieser Saison. Er wird in Villeurbanne in der Euroleague spielen. Finde ich sehr cool, bin da super gespannt, wie er dort einschlagen wird. Parker Jackson Cartwright also nicht mehr bei den Bonnern dabei. Dafür aber einen Top-Guard nachverpflichtet, den besten Guard nach PJC in der vergangenen Saison.
Ja, sehr schön, dass wir den fast MVP TJ Shorts in der Liga behalten und er passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu Coach Thomas Isalo und seinem Spielstil. Ein kleiner, quirliger Point Guard, stark im Scoring, aber auch stark eben im Verteilen des Balles. Er wird die Schlüsselrolle einnehmen im Bonner Spiel, damit es auch in der neuen Saison ähnlich erfolgreich wird wie in dieser Spielzeit.
Ja, ein Ex-Kreisheimer kommt zum anderen Ex-Kreisheimer, beide mit Vergangenheit bei den Hakro Merlins, ohne aber je gleichzeitig dort gespielt bzw. trainiert zu haben, also mit Isalo und Shorts. Trotzdem natürlich das Profil von Thomas Isalo sehr deutlich erkennbar. Man hatte das ja schon auch gemunkelt, sollte PJC gehen, wäre da TJ Shorts auf jeden Fall ein Kandidat zum Nachrücken. Gerade mit der Herausforderung Basketball Champions League, die ja jetzt auf die Telekom Baskets auch noch mit zukommt. Dazu wollte ich noch gerne mit dir über zwei deutsche Neuzugänge sprechen. Einer in der Liga etabliert. Ich glaube auch möglich, dass er da ganz neu aufblüht. Das ist nämlich Seba Herrera, der von Oldenburg nach Bonn wechselt. Und Zach Ensminger. Auch das eine super interessante Verpflichtung. Nicht nur aus familienhistorischer Sicht, sondern ich glaube auch, weil er einer der Rising Stars sein könnte, werden könnte unter Thomas Isalo.
Ja, auf jeden Fall. Zach Ensminger war einer der Rising Stars in der Pro A, macht jetzt den Sprung eben in die BBL. Klar, er spielt auf der Point Guard Position, hat mit TJ Shorts einen Mann vor sich, der sehr viele Minuten für sich beansprucht. Aber die Telekom Baskets spielen international. Das heißt, auch sie werden auf das Load-Management schauen müssen. Und da werden vor allem in der BBL wirklich Minuten für Zach Ensminger abfallen. Und ich bin sehr gespannt, wie er diese auch nutzen wird.
Und Thema Seba Herrera, wie schätzt du das ein? Hat ja unter Isalo seine besten Jahre gehabt bisher in der BBL in Oldenburg. Irgendwie das Versprechen nie ganz eingelöst, das er aus Gralsheim mitgebracht hat. Nach seinen grandiosen Leistungen dort. Wie ist er zu bewerten für die Telekom Basketball aus deiner Sicht?
Ja, ich hoffe es sehr für Seba Herrera, dass er wieder an seine alte Form anknüpfen kann, wenn die Station in Oldenburg, die war unglücklich. Ich glaube, so können wir das sagen, weil wenn wir an die Kreisheimer Zeiten zurückdenken, er hat fast 14 Punkte im Schnitt aufgelegt, damals 2019, 2020, eben unter Thomas Isalo und er ist einfach ein Allrounder, er kann sehr viel, er kann scoren, er kann den Ball passen, er kann vor allem auch schnell spielen. Er ist ein Spieler, der sehr gut zu Fuß unterwegs ist und ich glaube, das passt sehr, sehr gut in den Stil, den Thomas Isalo auch in Bonn spielen lässt. Also ich glaube, Seba Herrera könnte in Bonn wieder aufblühen zu alter Stärke.
Und dann gab es ja noch ein paar mehr Neuzugänge bei den Telekom Baskets Bonn. Dean Williams aus Frankreich gekommen, dazu noch Colin Malcolm, der aus Zypern kommt, und Finn Delaney aus Neuseeland. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Infos mit dazu liefern? Finn Delaney, glaube ich, ein ganz interessanter Forward, knapp 2 Meter groß, 102 Kilo, also einer, der da perfekt reinpassen könnte in diesen schnellen Bonner Stil.
Ja, auf jeden Fall. Finn Delaney, natürlich spannend, wie er sich im europäischen Basketball macht, weiß aber auch, wo der Korb hängt. Also hat in der neuseeländischen Liga 16 Punkte, 7 Rebounds schon aufgelegt, 2020-21. Also ein Spieler, der sehr effektiv agieren kann, sich auch zutraut, den Dreier zu nehmen, trifft ihn jetzt nicht unbedingt immer hochprozentig, aber er kann ihn eben einstellen. Ansonsten sehr stark ein Spieler am Brett, und in Dion Williams hat Bonn einen Spieler geholt aus der zweiten französischen Liga, und da haben sie, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht mit Parker Jackson Cartwright, den sie ja auch aus der zweiten französischen Liga geholt haben. Also Dion Williams hat dort aufgelegt, 11,5 Punkte, 5,1 Rebounds. Das sind solide Werte, und ich glaube, Thomas Isalo weiß genau, welche Spieler er braucht, und solche Spieler hat er sich jetzt auch verpflichtet.
Ja, davon gehe ich mal aus. Dazu noch Colin Malcolm, der, wie gesagt, aus Zypern rüberkommt nach Bonn. Einer, der hohes Shooting-Volumen mitbringt und der auch weiß, wo der Korb hängt. Das ist so schön gesagt. Auch der 2021 mit 18,2 Punkten im Schnitt unterwegs gewesen. Allerdings in der finnischen Liga muss man natürlich immer schauen, wie das dann passt. Aber wir haben das schon in den letzten Jahren immer häufiger erlebt, dass Spieler aus solchen Ligen dann nach Deutschland kam und dann plötzlich hier richtig eins abgerissen haben. Bestes Beispiel auch Jonah Radebo beispielsweise, der ja aus Schweden damals nach Ludwigsburg kam und nach kurzen Anlaufschwierigkeiten dann zu einem der Top-Akteure dieser Liga wurde. Also super spannend, was da auch die Telekom Baskets Bonn gemacht haben, die damit natürlich versuchen, Parker Jackson Cartwright zu ersetzen, und auch, dürfen wir auch nicht vernachlässigen, sowohl Skylar Bolin, der nach Dänemark geht, der weg ist, dazu Justin Gorham und Javonte Hawkins, wo man noch nicht genau weiß, wo sie kommende Saison spielen. Aber mit Hawkins und PJC war das natürlich schon eine super Kombination, die da in den Playoffs dann auch echt gezogen hat. Die Bonner also auch im nächsten Jahr eine unfassbar interessante Mannschaft. Interessant wird auch zu sehen sein, wie sie mit der Doppelbelastung umgehen. Das sollte man vielleicht auch noch kurz thematisieren. Letztes Jahr die Iserloh-Truppe ja komplett ohne internationale Verpflichtungen unterwegs gewesen. Dieses Mal ist es die Basketball Champions League. Dazu ist der Co-Trainer weg, der Iserloh-Vertraute, seit Kindheitstagen Iserloh-Vertraute, ebenfalls Iserloh im Namen tragende, Jonas Isalo, der Co-Trainer, der jetzt der Head Coach in Heidelberg wird. Wie kannst du dir, oder was denkst du, wie kann sich das auswirken für die Bonner?
Ich glaube, ich wird sich schon auswirken, weil das durchaus einen Unterschied macht, ob du dich die ganze Woche auf einen BBL-Spieltag vorbereitest oder ob du doch wirklich eine kräftezehrende Auslandsreise hast und ein Spiel, auf das du dich natürlich auch vorbereiten musst und die Vorbereitungszeit, wenn nicht mehr 5 oder 6 Tage eben beträgt, sondern nur noch 2 oder 3 Tage. Also da wird Thomas Isalo beweisen müssen, dass er auch das handeln kann. Er ist Coach of the Year in der BBL, und wenn das ein Coach of the Year nicht hinbekommt, dann wäre er falsch im Amt. Also ich glaube, er wird das handeln. Darum hat man sich den Kader auch so jetzt aufgestellt. Vielleicht kommt ja noch ein zusätzlicher Import hinzu. Aktuell sind es, meine ich, 6 Import-Profis, die Bonner unter Vertrag haben. Auch in der vergangenen Saison, als die Bonner ja noch in den BBL-Playoffs standen, hat man ja mehr als 6 Importspieler, konnte ein bisschen rotieren. Also ich würde nicht ausschließen, dass vielleicht noch eine Verpflichtung kommt. Vielleicht auch erst während der Saison, um auf Verletzungen, um auf Belastungen zu reagieren. Aber ich glaube, da brauchen sich die Bonner keine großen Gedanken machen. Ich glaube, man kann sich viel mehr freuen eben auf internationalen Basketball im Telekom-Dom.
Wenn du sowas sagst, dann, ich glaube, da geht es den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso wie mir, dann munkelt man immer, dass du schon was gehört hast, dass du schon was im Hinterkopf hast, dass du den nächsten Rob-Job schon mal bei Twitter schon mal eingegeben hast, nur noch nicht abgeschickt hast.
Ja, die Ohren sind immer gespitzt. In dem Fall ist es tatsächlich nur eine Vermutung. Ich glaube, dass Bonn sich vielleicht schon nochmal um einen Spieler verbreitert, weil man hat auf den deutschen Spots sind es in Anführungszeichen ja auch nur 5 Spieler und Jonas Falkenstein, der jetzt den nächsten Schritt gehen soll. Dazu 6 Ausländer für 2 Wettbewerbe, glaube ich, kann ein weiterer Rotationsspieler sicherlich nicht schaden.
Ja. Eine Mannschaft, die letzte Saison vergessen machen möchte, das sind die Fraport Skyliners. Über die wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Bei denen ist zunächst mal alles neu und dann doch irgendwie nicht so richtig. Also ein paar Spieler sind bisher dazugekommen. Man hatte da, oder hätte erwarten können, dass es vielleicht der ein oder andere mehr ist zu diesem frühen Zeitpunkt. Aber zum einen die Fraport Skyliners natürlich mit der Belastung der Wildcard, wenn ich richtig weiß, 700.000 Euro, die da im Budget sicherlich hier oder da fehlen bei den Verpflichtungen von Spielern. Zum anderen bisher mit mehr Abgängen als Zugängen. Lass uns da mal durch die Abgänge kurz durchrauschen. Richie Freudenberg, der ist schon vergangene Saison quasi ein Abgang gewesen, hat jetzt aber offiziell seine Karriere beendet. Ganz tragisch, wünschen da natürlich verletzungsbedingt, deswegen tragisch in jungen Jahren. Deswegen wünschen wir da natürlich viel Erfolg für die Karriere nach der Basketballkarriere. Vielleicht ja nach wie vor am Basketball dran, würden wir uns auf jeden Fall wünschen, solche Typen. Bruno Vircic, der gegangen ist zu den Hakro Merlins Kreisheim, werden wir später oder in der kommenden Folge, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, jawohl, in der kommenden Folge noch eher drauf eingehen. Len Schormann nach Hamburg, ich glaube, ausgeliehen. Matthew Meredith ebenfalls weg. Das sind ja schon mal vier deutsche Positionen, die in Frankfurt dann flöten gehen.
Ja, so sieht's aus. Vor allem in Person von Bruno Vrčić und Len Schormann. Das sind nämlich zwei meiner Ansicht nach extrem talentierte deutsche Spieler. Bei Len Schormann hat man sich ja auf dieses Leihgeschäft mit den Hamburg Towers verständigt. Bruno Vrčić geht nach Crailsheim. Ein ganz spannender Spieler für die kommende Saison. Also da muss Frankfurt schon zusehen, jetzt den deutschen Kern wieder zu stärken. Sie haben das getan mit der Verpflichtung von Joshi Obiese von den Bayern beispielsweise. Lukas Wank und Lorenz Brennecke hatten noch Vertrag. Also es ist jetzt nicht so, als wäre auf den deutschen Positionen gar nichts da. Aber das sind viele junge Spieler, aber auch Spieler eben, die sich beweisen wollen und müssen. Ich denke an Obiese zum Beispiel. Eine spannende Mischung, die Frankfurt aktuell da unter Vertrag hat.
Ja, aber mit dem, noch nicht mit der nötigen Würze aus meiner Sicht. Also, wie gesagt, wir sind in einem frühen Stadium der Kaderzusammenstellung, aber aktuell fehlt mir da definitiv noch der ein oder andere richtige Bringer, gerade auf den deutschen Positionen. Justin Onyeyika könnte so einer werden. Der ist ja von Rasta Fechter gekommen. Ganz junger Kerl, super talentiert, hatte sich auch beim JBBL, NBBL Top 4 da wirklich empfehlen können. Die Frankfurter da also mal wieder ihrer Linie treu geblieben, einen deutschen jungen Spieler verpflichtet, um diesen dann auszubilden. Vertrag auch direkt mal bis 2024 unterschrieben bei den Frankfurtern. Aber ansonsten, jetzt ist so ein Zeitpunkt, um für Joshi Obiese zu zeigen, dass er es in der BBL kann, oder? Gab ja schon die ein oder anderen, so ein Robin Amaze oder ein David Krämer, die auch bei den Bayern hinten dran oder hinten runtergefallen sind, die dann aber danach richtig losgelegt haben. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Jetzt muss er funktionieren, oder?
Jetzt hat er die große Rolle, die er gerne haben möchte. Die hat er bei den Bayern nicht bekommen. Ich glaube, dass er bei den Bayern sehr viel gelernt hat. Spielerisch, und Joshi Obiese ist ein Spieler, der kann zocken, der kann spielen. Der ist wirklich richtig talentiert und ich glaube, wenn man ihm etwas Freiheiten gibt, Möglichkeiten gibt, Vertrauen gibt, dass der in Frankfurt wirklich funktionieren kann und ja, aus Frankfurter Sicht auch funktionieren muss.
Ja, bei den Frankfurtern aktuell noch mit Vertrag Quentin Robertson und Matt Harms auf den Import-Spots, dazu Ainaras Tubutis, der von ZZ Leiden gekommen ist, werden wir später vielleicht nochmal ein, zwei Worte dazu verlieren. Zu diesem niederländischen Club, weil auch Headcoach Gerd Hamming genau von dort kam und jetzt der neue Coach bei den Frankfurtern ist. Hat BBL-Erfahrung als Spieler, weiß also, wie es läuft. Wie passt er nach Frankfurt? Wie passt auch Ainaras Tubutis aus deiner Sicht nach Frankfurt?
Ich glaube, die beiden passen sehr gut nach Frankfurt. Gerd Hamming hat mit Leiden bewiesen, dass er mit einer Mannschaft, die keiner so richtig auf dem Zettel hat, extrem international spielen kann. Ich meine, Stucky, du hast sie gesehen im FIBA Europe Cup gegen die Hakro Merlins.
Ja.
Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass nahezu die ganze Starting Five von ZZ Leiden jetzt in der BBL gelandet ist. Unter anderem eben auch Ainaras Tubutis, ein Litauer, U20-Nationalspieler gewesen, mittlerweile 23 Jahre alt und ja, ein relativ kompletter Forward, würde ich sagen. Der ist jetzt vielleicht kein Spieler, der 20 Punkte im Schnitt gibt, aber der macht verlässlich seine Arbeit, der reboundet gut, das ist extrem wichtig aus Frankfurter Sicht, da war letzte Saison schon eher ein Schwachpunkt der Skyliners und er scored offensiv mit relativ hohen Quoten. Das heißt, er macht keine wilden Sachen, der ist, glaube ich, ein sehr solider Spieler, der eben noch Potenzial hat, sich zu entwickeln. Und ja, das, glaube ich, ist auf der Center-Position für Frankfurt schon wichtig, dass sie einen Mann haben, neben Matt Harms eben, der Tiefe bringt unterm Korb, der Rebounding bringt und der in Person von Tubutis auch ein bisschen Shooting bringt. Seine Dreierquote ist nicht so herausragend, aber 32% ist schon akzeptabel für einen Mann seiner Größe, 2,7 Meter. Also ein ganz interessanter Spieler, den die Skyliners dort verpflichtet haben.
Ja, ich glaube auch ganz gutes Gegenstück da auch noch zum Matt Harms. Durch seine Schnelligkeit ist natürlich auch lang, nicht ganz so lang wie Matt Harms, aber schnell eben, schneller für einen Big Man. Wie du gesagt hast, auch mit Schuss, da hast du dann auch nochmal ganz frische Ideen, die du dann mit ihm umsetzen kannst. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Verpflichtung, vor allem auch ein junger Kerl mit ordentlich Entwicklungspotenzial, einen Ex-Center als Coach schadet da, glaube ich, auch nicht, um ihn entwickeln zu können. Und Gerd Hamming weiß auf jeden Fall, was er an ihm hat. Also von daher eine ziemlich gute Verpflichtung aus meiner Sicht. Wir sind noch früh in der Saison. Von daher muss da noch viel passieren bei den Frankfurtern. Aber es könnte natürlich da auch in die richtige, sollte auch in die richtige Richtung gehen, dass ihnen da nicht dasselbe passiert wie den Gießen 46ers, die nach der Wildcard dann direkt wieder den sportlichen Abstieg hinnehmen mussten. Eine hessische Mannschaft haben wir also noch in der Liga, das ist gut. Dann gehen wir ein bisschen weiter südlich, dann kommen wir nämlich zu Ratio Farm Ulm. Auch da ganz, ganz spannende Offseason bisher, die damit losging, dass Jaka Lakovic nicht mehr der Coach ist, sondern dass es Tonno Gavel übernommen hat und ansonsten auch, finde ich zumindest, eine super spannende Offseason bisher bei den Ulmern.
Ja, die Ulmer, sie werden ihrem Ruf wieder gerecht, um das so zu sagen. Sie verpflichten junge, extrem interessante Spieler. Also da haben wir jetzt auf der Point Guard Position, die dort jetzt verpflichtet haben, klein gewachsen. Ich glaube, der ist nicht mal 1,80 Meter, 1,78 Meter, sagt unsere Datenbank hier gerade. Also ein kleiner, quirliger Guard, ganz jung, noch 23 Jahre, erst alt, sehr spannende Verpflichtung auf der Position 1, wie ich finde. Guter Assistgeber, aber da bin ich gespannt, wie der sich an die Physis, vor allem in der BBL, adaptieren wird.
Ja, vor allem auch hochprozentiger Schütze, der sehr gerne abdrückt, für diesen Wirbelwind einfach steht. Du hast recht, physisch vielleicht auch vor allem von den Kennzahlen her nicht ganz so stabil, 1,78, 73 Kilogramm, das ist nicht viel für die BBL, aber wenn wir seine Shooting-Heatmap angucken, dann hat der auf jeden Fall einen Plan, von wo er trifft und von wo er nicht so trifft. Die Dreierlinie ist ziemlich grün und rot bei ihm und unter dem Korb. Ansonsten Midrange, sehr wenig Midrange-Game, das sind dann die modernen Guards. Ansonsten haben wir noch zwei weitere interessante Verpflichtungen, wie ich finde. Zum einen Robin Christen, aus Hamburg gekommen. Passt der nach Ulm? Die erste Frage. Und die zweite stelle ich gleich hinterher.
Ja, wir haben ja quasi einen Trade gehabt, wenn wir es so nennen wollen, zwischen Hamburg und Ulm. Robin Christen geht von Hamburg nach Ulm und Chrissy Phillips im Gegenzug von Ulm nach Hamburg. Ich glaube, Robin Christen ist ein perfekter Rollenspieler für jede BBL-Mannschaft. Daher glaube ich, ein absoluter No-Brainer für Ratio Farm Ulm. Da weiß man genau, was man bekommt. Einsatz, Shooting, Verlässlichkeit. Der Kämpferherz hat nach seiner schweren Verletzung ja zurückgekommen, ist bei Hamburg wirklich sich super nochmal weiterentwickelt hat. Gute Verpflichtung für Ratio Farm Ulm.
Finde ich auch. Der passt wirklich überall rein. Du hast es richtig gesagt. Das ist dieser Spielertyp, den du überall gebrauchen kannst. Wie so ein Carsten Tadda, den kannst du auch überall gebrauchen. Noch eine interessante Verpflichtung, finde ich, Sagaba Konate. 2,3 Meter groß, 113 Kilo. Wenn wir vorhin gesagt haben, dass der erste Neuzugang nicht ganz so viel Physis hatte, der hat sie auf jeden Fall.
Das ist ein richtiger Brecher. Also da, glaube ich, darf sich das Ulmer Publikum auf massiv Action am Korb einstellen. Also der Mann hat Power. Ich glaube, das könnte eine der Attraktionen der Liga werden.
Ja, bin ich auch wirklich drauf gespannt. Vor allem, weil er aus Triest kommt, also aus der italienischen Liga, eine Liga, die auch sehr kompetitiv ist, wo es richtig gut zur Sache geht. Dort mit 6,3 Rebounds und 9,5 Punkten eigentlich schon überzeugt hat in fast 20 Minuten. Also Konaté da auf jeden Fall einer, der richtig gut reinpassen könnte bei den Ulmern. Ansonsten bei den Ulmern noch nicht die ganz großen Verpflichtungen am Start gewesen, noch nicht ganz so viel, was verkündet wurde. Was auf jeden Fall schon mal sicher ist, sind ein paar Abgänge. Und du hast Chrissy Phillips schon angesprochen. Das ist sicherlich einer, der wehtun kann, ein Abgang, der wehtun kann. Per Günther, der seine Karriere beendet hat, natürlich vor allem auch als Glue-Guy. Aber noch zwei andere, und zwar Sema J. Kristen und Jaron Blossom Game, die beide nicht mehr da sein werden. Kristen geht nach Italien zu Tortona, Jaron Blossom Game zu Monaco in die Euroleague. Und das, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich genauso erwartet.
Ja, Blossom Game ist ein unfassbar kompletter Forward, dass der den Sprung über kurz oder lang in die Euroleague schaffen wird. Ich denke, das war klar. Kristen geht nach Italien. Die beiden waren halt Teil dieses Dreigestirns noch mit Sindarius Thornwell, der aller Voraussicht nach ja auch nicht mehr für Ulm auflaufen wird. Das waren die drei Imports, die wirklich massiv das Scoring geschultert haben. Und da wird es jetzt einfach entscheidend sein, wen Ulm dafür an Bord bekommt. Weil aktuell haben sie mit den angesprochenen Dos Santos und Konaté zwei Ausländer. Dazu noch Fedor Zugic, der noch Vertrag hat, auch einen Importspot besetzt. Kürzlich jetzt bei der U20 EM ins All-Tournament-Team gewählt wurde. Also auch ein sehr gutes Talent. Aber da sind jetzt noch Importspots offen und die werden mit Leistungsträgern besetzt werden. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, ich denke auch. Da kommt noch das dicke Ende in Ulm auf jeden Fall, was die Transfers angeht. Insgesamt Tonno Gavel, Rookie-Coach, viele junge Kerle mit dabei, die noch nicht allzu viel Erfahrung haben. Da tun dann gerade Leute wie Robin Kristen beispielsweise richtig gut, denke ich mal.
Genau, du hast diese Mischung. Bisher ist das Team relativ jung, beziehungsweise sehr jung. Tommy Kleppers und Robin Kristen quasi die alten Haudegen, die Routiniers im Team von Anton Gavel. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch auf der Ausländerposition noch ein bisschen mehr Erfahrung kommt. Es muss jetzt nicht zwingend ein Ü30-Spieler sein, aber ein Spieler, der vielleicht Mitte der 20er ist, 26, 27, 28, der schon ein paar Profisaisons eben auf dem Buckel hat, auch vielleicht die Liga kennt. Und ansonsten wird Ulm wieder eine spannende Mischung haben.
Ja, spannend wird auch zu sehen sein, wann Philipp Herkenhoff von seiner Verletzung zurückkommt. Karim Jallo jetzt in der NBA Summer League unterwegs gewesen. Wie fit er dann für die kommende Saison ist, müssen wir dann schauen. Also das ist auf jeden Fall noch sehr viel, sehr vage bei Ulm, aber auch hier wieder bahnt sich Interessantes an. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Wochen, denn da wird sich das ein oder andere definitiv ergeben. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder ein bisschen weiter runter in der Tabelle, Robert, und schauen uns mal den MBC an. Da ist es ja traditionell so, dass da sehr viel im Sommer passiert. Manchmal die ganze Mannschaft rausgekehrt wird und die nächste reinkommt. Sind die da nicht die einzigen, das ist auch klar. Aber was haben wir da bisher auf dem Schirm? Was können wir davon erwarten?
Ja, wir haben, wie du sagst, die Tradition wird fast beibehalten, eine sehr große Fluktuation beim MBC. Viele Abgänge, vor allem die ausländischen Spieler Goran Huskic, Nikola Rebic, Chris Coffey, AJ English, Jamal Morris, Reggie Upshaw, die werden alle nicht mehr für den MBC auflaufen. Dafür hat man aber schon relativ munter verpflichtet und einen ganz großen Kader. Also auch auf den Importspositionen ist man schon ganz gut aufgestellt und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass der MBC es wieder mal versucht, früh eine funktionierende Mannschaft eben zusammenzustellen, um dann eben nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Ja, vor allem gerade die Position, du hast die Importposition angesprochen, aber natürlich auch die Positionen, die national besetzt werden, sind stark erstmal verlängert worden oder mit noch dazugeholt worden. Also Sergio Keruş noch mit Vertrag, Radikalsin, Kostja Muschidi noch mit Vertrag, hat ihn jetzt erst verlängert bis 2023, John Bryant bis 2024 sogar unter Vertrag, Evans Rapik, der noch mit dabei ist, Hendrik Warner auch. Also das sind ja schon richtig viele deutsche Spieler. Dazu kommt jetzt noch Ralf Hunu und Alexa Kovacevic. Beide haben es bei anderen Teams nicht geschafft, sich durchzusetzen. Warum klappt das jetzt beim MBC?
Ob das jetzt klappt oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ralf Hunu kenne ich noch als wirklich noch jüngeren Kerl von der Internationalen Basketballakademie in München. Also schon ein durchaus talentierter junger Mann. Und ich glaube, die müssen einfach ihre Chance nutzen. Der MBC auf den deutschen Positionen, du hast es gerade angesprochen, schon wirklich breit aufgestellt mit Bryant und Mushidi. Acht Spieler, Bryant und Mushidi, zwei Spieler, die wirklich die BBL gut kennen, dort auch in der Lage sind, Leistungsträger zu sein. Sergio Queiroz sowieso, seine Rolle wird kleiner werden. Und der Rest, das sind junge, aufstrebende Spieler, die eben performen müssen, sich über das Training eben an den Kader ranarbeiten oder in den Kader arbeiten müssen, um dann auch Minuten zu bekommen.
Jetzt gab es auch schon relativ viele Neuzugänge. Einer, der ist nicht ganz neu, Lamont Jones, kommt von Jalova Basket. Der ist auf jeden Fall einer, der wieder funktionieren könnte, oder?
Ja, er kennt auf jeden Fall die Liga. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir uns die übrigen Verpflichtungen des MBC ansehen, weil da sind viele Spieler aus vermeintlich kleineren Ligen, die BBL eben noch nicht können. Also Momo Jones wird Schlüsselspieler sein beim MBC.
Ja, wir können auch durch die anderen mal noch kurz durchsurfen. Mario Iring, der aus Ungarn kommt, dann haben wir Stefan Jelks, den du auch gerobbt hast aus Gmünden und Cyril Lavin. Oh, habe ich das richtig ausgesprochen? Lavin? Langwein? Ich weiß es nicht.
Ich kann dir tatsächlich nicht zur Seite springen.
Nicht helfen, oh nein, mein Backup ist weggebrochen. Er ist aber Amerikaner, von daher denke ich mal, dass es Langwein heißt, Cyril Langwein. Der kommt, wenn ich es richtig weiß, aus Polen. Genau.
So ist es. Ja. Guter Rebounder für seine Größe mit 2,3 Meter, 7 Rebounds abgegriffen in der polnischen Liga. Auch im Eurocup gespielt, dort auch 8 Punkte, 6 Rebounds, das ist solide. Also in 21 Minuten der Spieler, glaube ich, könnte dem MBC schon Stabilität geben. Auch Mario Iring, glaube ich, ein Slowake, von dir angesprochen, hat in Ungarn gespielt. Ein sehr kompletter Guard, also mit 1,89 auch eine verhältnismäßig gute Größe, hat in seiner letzten Saison in Ungarn fast 14 Punkte, mehr als 5 Rebounds und mehr als 6 Assists verteilt. Also das ist, glaube ich, ein Guard, der eben schon Vielseitigkeit, eben viele Facetten mitbringt. Und ja, das wird der MBC auch brauchen, eben in Kombination mit Momo Jones, um auf den Guard-Positionen so wettbewerbsfähig zu sein, um möglichst früh wieder den Klassenerhalt zu sichern.
Darum wird es beim MBC gehen. Wir schauen mal, ob sie dieses Mal auch ein bisschen was auf die Defensive setzen oder ob es weiterhin ihr Stil bleibt, vorne mehr Punkte zu machen, als der Gegner hinten einschenkt. Chemnitz, auch eine sehr interessante Sommerpause bisher gehabt. Die Niners, die vergangene Saison sich das erste Mal für die Playoffs qualifizieren konnten. Und jetzt bin ich drauf gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Niklas Wimberg weg zu Bayern, Franz Massenet weg, Isaiah Mike weg, Eric Washington weg, der klar letzte Saison auch nicht besonders lang gespielt hat, jetzt aber in die Liga zurückkehrt, Malte Ziegenhagen weg. Das sind schon ein paar Schläge, die wehgetan haben, sicher bei den Chemnitzern, oder?
Die haben mit Sicherheit wehgetan. Die Chemnitzer sind so ein typisches Beispiel, das wir ganz am Anfang der Folge angesprochen haben. Ein Team, das jetzt auch vor allem bei den Verpflichtungen der Imports noch wartet. Der Kader wirklich überschaubar. Bisher der deutsche Kern steht. Ja, Jonas Richter hatte noch Vertrag, genauso wie Nelson Weidemann. Und dann hat man eben verpflichtet Dominik Lockhart aus Bamberg.
Super Verpflichtung.
Einen gestandenen deutschen BBL-Spieler. Eine super Verpflichtung, wie ich auch finde. Kevin Jebo ist neu dazugekommen von den Eisbären Bremerhaven aus der Pro A, kennt die Liga aber auch. Und Kilian Bienapfel von den Jobstairs Gießen 46ers. Und das ist ein Spieler, bei dem warte ich immer noch auf den Durchbruch. Und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass er den Durchbruch schaffen wird. Ich habe ihn spielen sehen, das ist jetzt mittlerweile schon einige Jahre her, beim Adidas Next Generation Tournament der Euroleague in München. Dort hat er noch im Nachwuchs der Bayern gespielt. Und da war er im All-Tournament-Team, unter anderem mit Usman Garuba. Der spielt mittlerweile in der NBA. Und da hat Kilian Bienapfel wirklich richtig performt und dachte, wow, krasser Spieler, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, hat seinen Durchbruch aber noch nicht geschafft. Und vielleicht in Chemnitz mit Rodrigo Pastore, einem Spieler, einem Trainer, der genau weiß, wie er seine Spieler einsetzen muss, glaube ich, könnte Kilian Binapfel ein Stil werden für die Niners.
Ja, das wird wieder ganz viel auf den Coach ankommen. Ich kann mich auch erinnern, letzte Saison beim Transfer-Update hatten wir auch besprochen, Mensch, Chemnitz noch gar nichts gemacht, auch spät noch in der Vorbereitung noch nicht richtig. Und dann kam es aber wie geschnitten Brot für die Chemnitzer, die da auch gerne mal ein bisschen konservativer an das ganze Thema rangehen, gucken, wer passt wirklich und nicht, dass ich meinen Kader voll habe, sondern dass es dann tatsächlich auch mit den Wechseln klappt. Also da immer recht spät erst gerade die Importpositionen, die da besetzt werden. Heute frisch reingekommen, Aher Ugark, der auch verpflichtet wurde jetzt. Ein Kanadier, ganz frisch vom College runtergekommen. Also letzte Saison noch College gespielt, ein Rookie quasi. Da muss man natürlich immer schauen, wie sich das dann schlussendlich fügt. Die Rookies haben es oft in der BBL wegen der physischen Spielweise nicht ganz einfach, aber auf dem College ordentliche Zahlen abgeliefert. Fast 9 Punkte, 4,3 Rebounds, 1,7 Assists dazu. Einer, der ganz gerne um den Korb herum finisht. Ein Forward, der aber auch den Dreier hat.
Absolut. Und Dreier ist ein gutes Stichwort, Stucky. Die Niners Chemnitz haben nämlich auch einen ihrer Importspieler gehalten. Und das, glaube ich, ist eine Schlüsselverpflichtung.
Absolut.
Mindaugas Suschinskas hat nämlich noch Vertrag in der kommenden Saison. Und der war ja eine der positiven Überraschungen in der abgelaufenen BBL-Saison, weil er einfach unglaublich gut scoren kann. Ein sehr, sehr guter Werfer, also ein ganz abgezockter Spieler. Und ich glaube, den weiter im Kader zu haben, ein absoluter Gewinn für die Niners.
Ja, das glaube ich auch. Da werden wir mal sehen, wie die Niners weiter auf dem Transfermarkt agieren. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Hatten ja auch immer von ihrer hervorragenden Mannschaftsstruktur auch gelebt, die da Rodrigo Pastore zusammengebastelt hat. Also es auch, dass es vom Charakter her gestimmt hat. Und entsprechend waren die da natürlich dann sehr erfolgreich. Lass uns weiter gucken. Auch eine Mannschaft, die in die Playoffs gekommen ist, dort relativ knapp und doch irgendwie deutlich ausgeschieden ist und sich dann etwas neu aufgestellt hat. Gerade kürzlich reingekommen, die News, dass sie jetzt einen neuen Namenssponsor haben. Veolia Towers Hamburg heißen sie ab jetzt. Und das ist, glaube ich, ein echter Zugewinn für den Verein, gerade was die finanzielle Geschichte angeht, aber natürlich auch ansonsten da sehr vieles sehr positiv. Erstmal ein neuer Coach, der alte ist weggegangen, Pedro Kajetz ist nach Oldenburg gewechselt. Da werden wir gleich im Anschluss noch drüber sprechen. Aber jetzt erstmal Blick auf die Veolia Towers Hamburg. Robert, wie siehst du sie aufgestellt? Raul Korner als neuer Coach. Eurocup ist sicher. Viele Abgänge, ein paar Zugänge. Wie siehst du bisher den Hamburger Sommer?
Ja, alles glänzt so schön neu in Hamburg, Stucky. Namenssponsor, neues Logo. Ja, und alles neu bis auf Lukas Meissner. Das ist wirklich das Fazit des Hamburger Sommers bisher. Ja, wir werden eine komplett neue Hamburger Mannschaft sehen. Du hast es angesprochen, Raul Korner neu an der Seitenlinie. Ansonsten der Kader schon noch arg überschaubar. 6 Spieler stehen Stand heute, 25. Juli, unter Vertrag. Das sind 4 Deutsche. Wobo geholt aus Ludwigsburg, Lukas Meissner eben noch in Hamburg verblieben. Ja, und dann haben wir Chrissy Phillips, haben wir vorher schon gesagt, aus Ulm eben gekommen und Len Schormann per Laie aus Frankfurt. Das war's bisher mit den deutschen Positionen. Und auf den Imports haben wir Kendall McCollum, den kennen wir noch aus Gießener Zeiten. Also einen der dominierenden Guards in der vergangenen Saison, allerdings bei einem Absteiger. Das müssen wir auch erstmal noch beobachten, wie er sich in Hamburg dann präsentieren wird. Und einen Spieler, den du ganz gut kennst, Stucky, glaube ich, Joely Childs.
Ja, richtig. Joely Childs war ja in Ludwigsburg, zumindest für kurze Zeit. Ich glaube, er hat nur 1 oder 2 Spiele überhaupt bestritten, aber war länger da, hatte sich dann verletzt und kam dann nicht mehr in Tritt. Hing vielleicht auch mit der Patrick'schen Handhabe zusammen, Spieler zu behandeln. Wollen wir gar nicht weiter ausführen, aber Joely Childs auf jeden Fall einer, glaube ich, der den Hamburgern richtig gut passen könnte. Kennt Wobo also auch schon aus diversen Trainings und der ist einer, der ist eine richtige Kante, extrem reboundstark, nah am Brett, ist ein richtiger Brettcenter. Und ich glaube, der könnte den Hamburgern richtig Laune machen. Ich finde, das sind zwei überragende Transfers, die sie da bisher gemacht haben mit Kendall McCollum und Joely Childs auf den internationalen Positionen. Aber ist natürlich auch klar, dass der Kader noch sehr viel breiter werden muss, weil ich finde, das hat man auch letzte Saison ein bisschen gemerkt. Der Eurocup, diese 18 Spiele plus dann noch dieses, ich glaube, Achtelfinale war es dann noch, was sie gespielt haben. Das steckt dann schon in den Knochen. Also das ist ja quasi nochmal 60% mehr Spiele als alle anderen in der Regular Season fast oder etwas mehr als 50% mehr Spiele als alle anderen in der Regular Season. Also von daher, da musst du schon gucken, dass dein Kader breit genug ist. Das fand ich, haben die Hamburger im letzten Jahr nicht ganz so klasse hinbekommen. Diese Balance da war aber auch ihr erstes Mal im Eurocup. Ich glaube, dass sie daraus gelernt haben und durch den neuen Namenssponsor da vielleicht auch nochmal die ein oder andere Möglichkeit mehr haben, in der Breite vor allem besser aufgestellt zu sein, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Die Breite ist der Punkt, der mir bei den Hamburgern aktuell einfach ein bisschen, ich will nicht sagen Sorgen macht, aber zumindest ein paar Falten auf die Stirn treibt. Man hat aktuell nur 4 deutsche Spieler unter Vertrag und man muss eben den Eurocup spielen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele deutsche Spieler noch so auf dem Markt sind, die einem Team wie den Hamburg Towers eben im internationalen Wettbewerb auch weiterhelfen können. Also bei den Imports, klar, da wird man fündig werden. Dort hat Raul Korner sicherlich den ein oder anderen Pfeil noch im Köcher. Raul Korner ist bekannt für freigeistige Shooting Guards, die er gerne verpflichtet. Denken an Trey Lewis in Bayreuth beispielsweise. Also da hat er eigentlich jedes Jahr einen unter Vertrag. Mit so einem Spieler rechne ich auch noch in Hamburg. Aber die Breite des Kaders, die muss zum Thema werden. Klar, jetzt noch nicht zu beurteilen, wenn nur 6 Spieler unter Vertrag stehen.
Ja, bittere Abgänge natürlich Justus Hollertz zum einen. Das war schon klar, das haben wir schon häufiger thematisiert. Und Mike Kotzer, der zu Baskonia in die Euroleague wechselt. Also auch da ein klares Statement in Richtung, was die Hamburger in den letzten Jahren richtig gemacht haben. Mike Kotzer war ein überragender Spieler, der es auch durchaus verdient hat, jetzt in der Euroleague antreten zu dürfen. Sehr cool, natürlich ein bitterer Abgang für die Hamburger, was aber auch schon zuvor recht klar war, dass sie den nicht noch eine Saison lang halten können werden. Letzte Saison schon während der Spielzeit Interesse von Fenerbahce Istanbul da gewesen und so weiter und so fort. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Robert, der Coach Pedro Calles, Ex-Hamburg müssen wir jetzt sagen, neuer Coach in Oldenburg und wir haben es gerade so schön gesagt, alles glänzt so schön neu, das gilt auch für die EWE Baskets Oldenburg.
Ja, auf jeden Fall, dort haben wir auch eine ganz, ganz lange Liste an Abgängen, aber auch schon den ein oder anderen Neuzugang. Ich überlege gerade, wer ist denn noch verblieben in Oldenburg? Bennett Hund haben wir da, wir haben Alen Pjanic, Norris Akbakoko, aber das war's dann auch schon.
Ich glaube auch. TJ Holyfield.
TJ Holyfield, haben wir vergessen. Die positive Überraschung in der zweiten Saisonhälfte.
Wollte ich gerade sagen, in der
Post-Triencic-Ära. Der war ja unterm Laden Triencic oft gar nicht im Kader und dann teilweise wirklich entscheidender Mann auf dem Parkett. Also da hat man sich für ein Mindestmaß Kontinuität entschieden und jetzt wird der Kader neu strukturiert. Klar, nach dieser Katastrophensaison, ich glaube, wir dürfen sie so nennen, der Oldenburger auch nicht verwunderlich, vor allem, weil wir mit Pedro Calles einen neuen Headcoach haben.
Ja, super interessant, was da passiert ist in Oldenburg. Man hat da wirklich diesen Cut gezogen, auch wirkliche Topspieler sind, also eigentlich alle Topspieler, alle Top-Punktesammler sind weggegangen. Und Robert, ich erinnere mich noch, wir hatten eine Folge, wo wir gesagt haben, der Oldenburger Kader, der ist geil, aber wenn es halt nur einen Ball gibt, wird es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass sie jetzt Spieler geholt haben, die anders sind. Habe ich zumindest so ein bisschen im Gefühl. Gerade einen Spieler wie Kenny Ogbe, der ist nicht darauf beschränkt, den Ball haben zu müssen, sondern das ist ein Fighter. Das ist einer, der seine Rolle absolut erfüllt. Das gleiche gilt für Tanner Leisner zum Beispiel. Das gleiche gilt für Owen Klaassen, der aus Braunschweig gekommen ist. Das gilt allen voran für Max Di Leo, der wie kein anderer für dieses bissige, defensiv orientierte steht, was es Calles da in Hamburg praktizieren hat lassen und davor auch schon in Vechta, der mir jetzt zum dritten Mal folgt. Also das sind alles Spieler, die den Verein, das Team drumherum scheinen lassen können, ohne dabei aber selbst mit dem Ball im Fokus stehen zu müssen. Und dazu finde ich zumindest bisher Königstransfer Dwayne Russell.
Wheezy Russell ist zurück in der Liga, ja. Der hat in Crailsheim ja schon begeistert. Ich glaube, er wird, ja, ein typischer Caius Point Guard werden. Schon eher balldominant, aber du hast es ja erklärt, man hat eben jetzt Spieler außenrum, Rollenspieler, die eben auch nicht unbedingt den Ball in der Hand brauchen oder nicht motzen, wenn sie den Ball mal nicht bekommen. Und ich glaube, das war bei der Kombination Heidegger, Michalak schon eher schwierig. Und ich glaube, da ist Oldenburg jetzt wirklich besser aufgestellt. Trey Drexel noch von Partizan Belgrad, genau, einen Spieler geholt. Ich meine, er war nach Polen ausgeliehen, ja, vergangene Saison, mhm, aber sie haben eine Ablöse bezahlt, also auch scheinbar wirklich ein Wunschspieler, da man hier noch wirklich so investiert hat. Also eine ganz spannende neue Mischung, die sich Pedro Caius hier zusammengestellt hat.
Ja, auch Trey Drexler mit guten Zahlen in der Champions League, mit über 10 Punkten, 5 Rebounds im Schnitt. Einer, der auch noch ein Auge dazu hat, 1,98 groß, ein Guard, also großgewachsener Guard, der viele Optionen hat zu scoren mit einem guten Dreier. Also ich glaube, all das, was da gerade so zusammengestellt wird, das hat tatsächlich Hand und Fuß. Das hat nicht nur Offensivpower und nicht nur gib ihm, sondern das ist für mich irgendwie ein bisschen differenzierter, gerade was die Offensive angeht und was das Mindset vieler dieser Spieler da angeht. Wie gesagt, auch auf den deutschen Positionen mit Bennett Hund, mit Kenny Ogbe, mit Max DiLeo, mit Alen Pjanic, vier Leute, die dir da wirklich richtig weiterhelfen können, auch in der BBL. Und dazu hast du eine fehlende internationale Belastung. Und von daher könnte diese Saison für die Oldenburger eine werden, in der sie ausgeruht in die Spiele gehen, in der sie hochintensiven KS-Basketball spielen und damit vielleicht sich dann zu alter Stärke hochkämpfen könnten. Also auch die internationalen Positionen wirklich mit Bedacht ausgewählt, mit Köpfchen, finde ich. Also das sieht alles bisher bei den EWE Baskets richtig gut aus meiner Sicht.
Absolut. Warst du überrascht von der Verpflichtung von Owen Klaassen? Das ging mir ein bisschen zu. Den hätte ich nicht in Oldenburg erwartet.
Ja, ich auch nicht. Aber ich habe ihn letzte Saison auch tatsächlich nicht in Braunschweig erwartet. Und vor allem hatte ich dann auch noch, wo er gekommen ist, gesagt, also bei aller Liebe, der ist ein ordentlicher Spieler, aber der wird Braunschweig nicht wirklich weiterhelfen. Dadurch, dass sie sogar noch weniger Ausländerspots besetzt hätten, als sie hätten dürfen. Also dadurch der Wert der Ausländer noch viel größer. Und er hat voll überzeugt, voll. Also wir haben ja dann auch einen tieferen Blick in die Statistiken reingeworfen während der Halbzeitzeugnisse. Und da war ja Owen Klaassen einer der besten Center der Liga, was ich auch so nicht auf dem Schirm hatte. Aber alles in allem Respekt da. Also hätte ich nicht gedacht und finde ich aber eine richtig gute Verpflichtung.
Finde ich auch spannend, vor allem da er ein reiner Brett-Center ist. Also er agiert ja wirklich nur in Korbnähe, verfügt jetzt nicht über einen Dreier. Und dass die Oldenburger zeitgleich als Backup-Center auf Norris Akpakoko zu setzen scheinen. Auch ein sehr talentierter junger Mann, Jahrgang 2000, 2,15 Meter groß, aber eben auch ein Spieler, der ein reiner Brett-Center ist. Und diese Kombination finde ich spannend, dass man sich so aufstellt auf der Center-Position, eben zwei Spieler, die wirklich sich nur über ihr Spiel an Korbnähe definieren. Da bin ich gespannt, wie sich das dann beweisen wird oder darstellen wird, wenn die Oldenburger in die Saison starten.
Ja, Robert, das war's erstmal für die ersten 9 Teams vom Transfer-Update. Hat wie immer Bock gemacht mit dir. Danke auf jeden Fall schon mal für deine Expertise und kommende Woche, beziehungsweise in dieser Woche, hört ihr noch die nächste Folge vom Transfer-Update. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.